Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Hallo zusammen, mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club.
Und mein Name ist Anna Otto Sebizek von Jung.
Und gegenüber von uns sitzt Frank Schmid von Schmid Mobility. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und dass ich bei euch sein darf. Frank Schmid von Schmid Mobility, wie gesagt.
Wir sprechen heute über intelligente Städte, über intelligente Mobilität, von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Aber zuerst wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen mit Fragen, die wir dir nicht vorher geschickt haben, mit
Gerne.
Einer Schnellfragerunde.
Genau, wir starten direkt. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Tankstellenbetreiber.
Tankstellenbetreiber?
Ja.
Wie kam das denn?
Das hatten meine Eltern mir gesagt, dass jede Tankstelle mein ist. Das war wohl, als ich so noch im Kindersitz im Auto saß und sicherlich geprägt von meinem ersten Kindergarten-Schulfreund, die eine Tankstelle plus Kohlenhandel und Ölhandel hatten.
Aber lustig, dass du jetzt dann in die Mobilität und auch in, du hast ja auch Tankstellen gebaut, ne?
Spannend, was ganz Neues, das hatten wir auch noch nicht. Frühaufsteher oder Nachteule?
Beides.
Du schläfst nicht.
Das kommt irgendwie immer zu kurz. Also ich komme Gott sei Dank mit 4 bis 5 Stunden Schlaf aus.
Oh wow.
Könnte man nicht mehr mit mir arbeiten. Wahnsinn. Womit kann man dich nach Feierabend begeistern, solltest du Feierabend machen?
Ich mache Feierabend, Spontanität, irgendwelche überraschenden Dinge.
Zum Beispiel?
Wenn jemand sagt, wir haben noch Theaterkarten oder ich habe noch diese Idee oder jene, bin ich eigentlich meist zu haben.
Okay, mehr so kulturell oder auch mal so sportlich? Komm, lass uns Wasserskifahren gehen.
Das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich sagen würde, ja, habe ich zwar schon ewig lang nicht mehr gemacht, ich würde mehr im Wasser liegen als fahren, ja.
Okay.
Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Ich lese leider nur mehrere Bücher, bin da relativ undiszipliniert. Ich lese gerade eine Biografie über Reagan. Das ist ganz interessant. Und das andere Buch war jetzt tatsächlich ein Krimi, ein Allgäu-Krimi, den ich nicht gelesen habe.
Und du liest die dann quasi zeitgleich, die Bücher, also immer mal wieder dann im einen oder im anderen?
Ja, sag mal, ich habe immer meistens irgend so ein Sachbuch.
Ja.
Und das lese ich halt immer mal wieder, weil das ist ja nicht so zwingend ja in einem Zusammenhang und andere Bücher wieder schneller.
Dein Lieblingsort in Düsseldorf?
Das ist jetzt eine tolle Frage, weil ich war jetzt in Gerresheim ganz aktuell wieder wirklich dorflich. Ich mag diese Vielfalt hier in Düsseldorf, den Rhein, muss schon sagen, Rheinnähe, aber Düsseldorf gefällt mir einfach durch die Vielschichtigkeit. Deswegen eigentlich gerade eben nicht ein Ort, sondern eben die Vielfalt und der Unterschied. Grafenberger Wald oder dann wirklich auch wieder mitten im Medienhafen.
Was darf in deinem Arbeitsalltag nie fehlen?
Laptop, Handy, iPad.
Gibt es eine Person, mit der du mal einen Tag tauschen würdest? Und wenn ja, welche?
Ich hatte früher immer gesagt, die Queen Elizabeth, weil sie war für mich irgendjemand, wo ich gesagt habe, finde ich hochspannend. Aber da mehr aus der Person spontan tauschen. Nö.
Schon gut so, wie es ist, ne?
Ja. Ja.
Gibt es ein Motto oder einen Leitsatz, der dich immer begleitet?
Nie aufgeben und positiv an die Dinge denken und keine Angst haben.
Dann starten wir jetzt mal von der Schnellfragerunde zurück zu dir. Wie würdest du dich, ich finde so eine Vorstellung als Person immer ein bisschen doof, wie würdest du dich selber vorstellen?
Ich bin jemand, der sehr neugierig ist, viele Dinge hinterfragt und vorzugsweise einfach dann auch macht. Und wir müssen uns daran messen lassen, was wir machen und nicht viel zu viel reden. Deswegen, das ist eigentlich so mein Grundmotto.
Okay, du bist Geschäftsführer von der Schmid Mobility, aber hast gerade im Vorgespräch gesagt, du hast auch noch so ein paar andere Sachen. Wie war der Weg dahin? Was hast du gelernt, studiert? Wie kommt man zu so ein paar anderen Sachen?
Also ich hatte... Während der Schulzeit hatte ich eine Schülerzeitung herausgegeben und dann endete aber die journalistische Entwicklung recht abrupt, weil ich dann Luft- und Raumfahrttechnik studieren wollte, war bei Dornier System, Praktikum vor der Bundeswehr, dann bei der Bundeswehr 2 Jahre und habe dann Banklehre gemacht und bin dann über die Banklehre zur WHU hier in Düsseldorf und Fallendar. und habe dort studiert, bin dann weiter bei der Deutschen Bank gewesen, habe in der Deutschen Bank in New York Projektfinanzierung gemacht, eine Erdölplattformfinanzierung und bin dann zur Shell und habe bei der Shell das Thema Autohofentwicklung gemacht. Und ab dann habe ich mich selbstständig gemacht und mein ja hier in Düsseldorf jetzt seit 1990.
Okay, wie alt warst du, als du dich selbstständig gemacht hast?
Eigentlich fing das schon während des Studiums an. Da war ich 25.
Und dann wieder der Kindwunsch, ne, mit der Tankstelle.
Ja, der hat sich dann wirklich ergeben. Das war wirklich verrückt beim Signing dieser Projektfinanzierung. In New York hatte mich der CEO von Shell angesprochen, ob ich Autohöfe kannte. Ich habe keine Ahnung, was ist das? Dann hat er gesagt, ja, Großtankstelle neben der Autobahn. Und dann hat er gesagt, ja, ich komme doch aus Leutkirch im Allgäu. Da haben wir ein Tanklager. Da möchten wir gerne einen Autohof haben. Und so kam es im Grunde genommen, da hatten sie mir wirklich ein spannendes Angebot gemacht. Und bei der Deutschen Bank damals war es einfach kritisch, das war 89, als Bankenkrise auch eine der Bankenkrisen waren. Und da habe ich mich eigentlich für die sichere. Und so bin ich im Grunde genommen dazu dann vom sogenannten Upstream, also der Erdölexploration, zum Downstream des Vertriebs gekommen, was man eigentlich normalerweise nicht macht in dem Gewerbe.
Okay.
Weil Upstream geht nie zu Downstream. So, Ende des Lieds. Ich landete dann in der Tat bei den Tankstellen und als dann der erste Autohof dort in der Nähe meiner Heimatstadt entstanden ist, bei der Rede hat offensichtlich mein Vater gebrieft, war dann in der Ansprache. Hier hat er schon im Kindersitz im Auto gesagt, möchte Tankstelle haben.
Jetzt hat er sie endlich.
Jetzt hat er sie.
Ihr schreibt auf eurer Webseite auch, Mobilität beginnt im Kopf. Was heißt das für dich ganz persönlich?
Dass ich einfach möchte, und das ist so ein Anspruch, dass der Mensch Eigenverantwortung übernimmt und einfach Dinge reflektiert und tut und nicht nur sagt, ich haben oder die anderen sollen es machen. Das heißt letzten Endes in vielerlei Lagen einfach dieses Thema Eigenverantwortung in den Vordergrund stellen. Das heißt, wenn ich Mobilität brauche, möchte, einfach auch mal die Vielfalt der Möglichkeiten zu sehen und multimodal, Multimobilität zu nutzen. Jetzt kann jeder sagen, das geht ja so einfach nicht. Korrekt. Und das war eigentlich der Antrieb zu sagen, es beginnt im Kopf bei allen. Wir haben ein extremes Silo-Denken zwischen Fahrrad, Auto, Schiene, Straße, Wasserstraße, Luft. Völlig daneben, meiner Meinung nach.
Was macht ihr genau mit der Schmied Mobility?
Also wir hatten eben angefangen tatsächlich solche Standortentwicklungen von Autohöfen. Das war dann Autobahnraststätten in allen Formen europaweit bis in Venezuela. Das war dann ein Ausritt. Und daraus entstand, das war ja nur auf den Autobahnnutzer, war mir das zu wenig. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen solche Trimodalitäts. Und da hatte ich in Karlsruhe eigentlich eine Vorstellung gehabt, zu sagen, die Karlsruher Nahbetriebe, Verkehrsbetriebe fahren auf normalen Bahngleisen der Deutschen Bahn. Die haben normalerweise die Straßenbahn eine andere Spurbreite, eine andere Stromversorgung. In Karlsruhe war das anders. Und dann war meine Idee, dass ich an der Autobahn in die Straßenbahn umsteige, direkt bis zum ICE fahren kann und dann mit dem ICE meine Reise fortsetzen. Und so haben wir dann, dort war die Idee, ein Kino direkt an die Autobahnanschlussstelle zu setzen, weil da brauche ich tagsüber Parkplätze für das, abends Parkplätze fürs Kino, tagsüber brauche ich sie für die Pendler und für das. Und das Projekt war auch sehr fortgeschritten, scheiterte aber dann, dass auf der Gemarkung Ettlingen stand und nicht auf der Gemarkung Karlsruhe an den Vorbehalten der Karlsruher, weil sie wollten nicht, dass die Wertschöpfung in Ettlingen stattfindet, sondern in Karlsruhe. So scheiterte das Projekt. Das war eines der Projekte und das andere Projekt war Lindau Mobil. Das war in den 90ern, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ihr Lindau kennt, ist eine Insel. Und ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass der Zug auf die Insel fährt und wieder zurück. Und ich sagte, der muss auf der Landseite halten und dann muss ein Umstieg möglich sein in unterschiedlichste Fahrzeuge. Und da hatten wir damals, BMW hatte Mitte der 90er ein E-Auto, ein Wasserstoffauto schon gehabt als Versuchsträger und der damalige Vorstand hat gesagt, Zuverlässigkeit fraglich. Idee war dann, ja, wir können doch Insel Lindau als Testobjekt für diese ganzen Fahrzeuge nehmen, dann die fußläufigen Zeiten, wenn die Autos liegen bleiben, überschaubar. Wir machen ein Parkhaus auf dem Festland. Die Leute steigen dort in einer dieser Fahrzeuge, wenn sie mobil sein wollen, mit dem Auto und fahren dann auf der Insel und wechseln da wieder. Und wir wollten dann MIV, motorisierten Individualverkehr ohne MIV, war so die, die Überschrift. Und dann wollten wir von der Deutschen Bundesbahn damals noch die Grundstücke und Rückbaubahnhof. Und da habe ich dann gemerkt, was für ein Moloch diese Konstruktion, das war ja noch Bundesbahn, gerade in der Privatisierung. Aber das waren einfach so die Themen bei der Schmidt Mobility, wirklich zu sagen, wie gehen wir anders an die Themen ran? Mhm. Wie schaffen wir integrierte Lösungen und wie multifunktional, aber immer vom Nutzer her gedacht, was will er eigentlich? Und auch die Altersdemografie im Blick.
Du hast jetzt zwei Projekte genannt, die ihr so in den frühen Jahren gehabt habt. Gibt es irgendwie ein Projekt, was du so weltweit kennst, was dich so geprägt hat, dein Verständnis von Infrastruktur?
Ja, ich sag mal, es waren halt die vielen Auslandsaufenthalte, wo ich mir immer wieder angeschaut habe, wie wird Mobilität dort gemacht. Ich war jetzt leider bedauerlicherweise noch nie in Japan. Aber es sind halt da auch insgesamt ja viele Beispiele, ohne dass ich es jetzt alle selber erlebt habe, wo ich sage, da ist ein hoher Perfektionsanspruch in Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Wertigkeit. Und das sind halt viele Impulsgeber und deswegen sehr aufmerksam beobachtend. Und für mich ist auch gerne, ich sitze auch gerne mal einfach an der Haltestelle und beobachte die Leute, wie sie mit den Informationstafeln, wie sie mit all dem umgehen. Und wie letzten Endes, wo man eigentlich merkt, das sind so viele Schwächen in Details. Und das ist eigentlich so das, was mich treibt.
Gibt es da eine Stadt, die du da als vorbildhaft empfindest? Also gerade so Informationstafeln, wo man in der Stadt ist, kennt sich nicht aus und es ist aber eigentlich völlig klar.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne jetzt Werbung zu machen, eigentlich ist Google der beste Mobilitätsprovider. weil am Ende des Tages muss ich diese Information jetzt haben. Ich möchte wissen, wann die Bahn kommt. Ich möchte, wann der Bus kommt. Und da wir hier ja nun überall Silos haben, jede Stadt macht ihr eigenes Ding, jeder Verkehrsunternehmen sein eigenes Ding, wird das immer mehr oder weniger ein Stückwerk sein. Ich habe immer noch Hoffnung, dass sich's ändert und auch Ideen.
Du hast jetzt gerade schon von Silos in verschiedensten Bereichen gesprochen. Was bedeutet das für dich, eigentlich so ein Business Enabler für Mobilität und Infrastruktur zu sein? Ich denke mal, viel Kraft und Ausdauer wurde jetzt schon deutlich. Was vielleicht noch?
Für mich war immer ein Problem, und das fing eigentlich schon während meiner Bundeswehrzeit an, dass viele Menschen, oder das ist nicht kein Vorwurf an die Personen, gar nicht wissen, was es kostet, das jeweilige. Und ich hatte im Prinzip damals bei der Bundeswehr, war ich Richtfunker und war Truppführer anfangs. Und dann haben wir so 17 Meter hohe Antennen gehabt, die aufgebaut werden mussten. Und da hat keiner sorgfältig aufgepasst und das Zeug schmierte ab. Und dann habe ich irgendwann mal Preisaufkleber drauf gemacht, was das Zeug kostet. Und dann haben die Leute plötzlich viel sorgsamer mit den Themen umgegangen. Und deswegen mein Kampf seit Jahrzehnten ist eigentlich, alles mit Preisen zu belegen. Wenn jeder einer Steckdose wüsste, was da gerade rauskommt an Strom, wie viel ich verbrauche und überall transparent die Kosten stünden im öffentlichen Raum, was das, was ich da gerade in Anspruch nehme, kostet, würde das meiner Meinung nach das Verändern im Kopf auslösen. Und das ist eigentlich das, was ich so schlecht finde, dass wir überhaupt gar nicht wissen, wenn wir hier jetzt rausgehen, was kostet das eigentlich, dieser Gehweg, was kostet diese Reinigung, was kostet dies und jenes, weil ich glaube, dann würde sich vieles ändern. Und das hatte ich sehr besonders wahrgenommen eine Zeit lang in Detroit.
Und man würde dann vielleicht ein bisschen respektvoller mit den Dingen umgehen, ja, die um einen rum sind. Ne?
Ihr beschreibt auch das intelligente Zusammenführen von Stärken. Was heißt das konkret für dich in der Praxis auch?
Weil wenn ich jetzt sage, intelligente Zusammenführung von Stärken, nochmal kurz einen Sprung zur vorigen Frage, ich verbinde das gerne mal. Ich hatte gerade Detroit angesprochen. Was war da für mich bemerkenswert? Der Bürgermeister hat gesagt, ich habe kein Geld, ich kann keine Leistung mehr bringen, aber ich mache Adopt, also Patenschaftsmodelle. Die Menschen können Patenschaften für Straßen übernehmen und kriegen dafür Tax Deduction, also Steuervergünstigungen, und haben damit praktisch Namensschild bekommen. Also ist praktisch die ABC-Straße, hatte irgendeine Person. die musste sich um die Sauberkeit, um all das kümmern. Und wenn dann das alles gut war, hat er eine Steuervergünstigung bekommen. Und am Ende wurde ausgelobt. Das hatte dazu geführt, dass die Eitelkeit der Menschen dazu geführt hat, sich wirklich um das Thema zu kümmern. Und so hat er es konsequent weitergemacht, auch in den Wohngebieten, nach dem Motto, da wird nicht mehr die Straße gereinigt und nichts mehr gemacht. Kümmert euch in den Quartieren selbst um das Ganze, ihr kriegt aber Steuervergünstigungen. Das heißt, im Grunde um die Menschen, die Geld verdienten, die Steuern zahlen mussten, konnten auf diesem Wege das sparen und haben ihren Namen dann ganz weit oben. Und dann beim Ausloben gab es dann auch noch Bezahlungen. Und das ist für mich so der Ansatz, wenn ich einfach, jeder Mensch hat Stärken und hat Fähigkeiten und da ihn abzuholen. Und wenn das eine Patenschaft für eine Kreuzung ist, das war in Düsseldorf tatsächlich dann mal eine Idee, dass Polizisten Patenschaften für Kreuzungen übernommen haben. Es passt nicht so in unsere Kultur. Das ist einfach bei uns durch die hohe Staatsquote und die hohe Serviceleistung der öffentlichen Hand völlig aus dem Fokus, dass der Einzelne sagt, das kann ich doch besser. Und das meinte ich mit dem Besser. Es gibt Organisationstalente, es gibt Perfektionisten und es gibt Schlamper. Jeder hat so seine Fähigkeit. Und wenn jeder die im öffentlichen Bereich irgendwo einbringen kann und wertgeschätzt wird für das, was er tut, würde das viele Barrieren abbauen und das Silo-Denken auch abbauen.
Siehst du es trotzdem als möglich, dass wir sowas in Deutschland umgesetzt bekämen? Und wenn ja, also was genau müsste verändert werden?
Ich möchte noch ein anderes Beispiel nehmen. Ich wollte Patenschaft für Arbeitslose übernehmen. Das hatte ich vor 10, 15 Jahren schon mal angestoßen, bin zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne Paten für Arbeitslose werden. Das scheiterte wegen Datenschutz und weiterem, weil ich nur gesagt habe, es wäre einfach gut, wenn jeder Gutverdiener mal sich die Zeit nehmen würde und wirklich mal mit Menschen in Kontakt kommt, die einfach unterschiedliche Schicksale arbeitslos geworden sind. Und damit habe ich auf der einen Seite eine soziale Kontrolle bei Menschen, die einfach nur System missbrauchen wollen, aber gebe anderen, die einfach orientierungslos sind, möglicherweise eine Chance. Und das, meine ich, wäre einfach so eine, das würde eine gesellschaftliche Durchmischung erreichen und damit halt auch da diese Silo-Hafte aufbrechen. Weil wir bleiben lieber in unserer Blase, die sozialen Netzwerke verstärken diesen Effekt noch und das würde ich einfach unheimlich gerne aufbrechen und das halt auch im Mobilitätsbereich kontinuierlich.
Und wie weit ist die Idee dann gereift und wo ist sie stecken geblieben?
Ja, ungeduldig und greif's überall auf, wo geht, deswegen auch im Immobilienbereich, aber im Mobilitätsbereich habe ich gesagt, und das ist jetzt seit 15 Jahren kontinuierliches Bestreben, ich lasse da auch nicht locker,
ja.
Wir wollen so eine Art Mobilitätsprovider. Was heißt Verständnis wie praktisch beim Mobilfunk? Beim Mobilfunk habe ich einen Mobilfunkbetreiber, der mir Roaming ermöglicht. Das heißt, dem Mobilfunkbetreiber gebe ich meine persönlichen Daten, der bucht ab, der macht, der organisiert dafür, dass ich im Grunde genommen heute weltweit mit meinem Handy überall telefonieren kann. Datentransfer. Da interessiert mich nicht, welche Infrastruktur dahinter ist, ob das jetzt von A nach B wechselt. Und genau das Gleiche sehe ich im Mobilitätsbereich. Man stelle sich vor, man hätte hier jetzt praktisch die Auswahl zwischen 4 sogenannten Mobilitätsprovidern in Deutschland, die Konzession haben. Und ich gehe hier raus und schaue einfach, ich möchte jetzt zum Flughafen. Und dann zeigt er mir, mit welchen Optionen, und dann kann ich entscheiden, ob ich einen teuren, preiswert, schnell, komfortabel will ich individuell, weil ich noch ein Telefonat führen möchte. Und mein Mobilitätsprovider rechnet es mit mir ab, sorgt dafür, dass das sich verändert und dass das einfach läuft. Ein weiterer Punkt bei dem Mobilitätsprovider, der hat die Einkaufsmacht gegenüber Schlechtleistern, die unpünktlich sind, denen entsprechend Sanktionen aufzuerlegen. Das kann ich als Einzelner ja nicht tun. Und das ist was, wo ich einfach nicht locker lasse und hoffe jetzt bei der neuen Bundesregierung, dass wir das Thema wirklich noch weiter vorantreiben.
Aber dann müssten ja die Bahn, die Taxiunternehmen, die Stadt, Transportunternehmen ja alle zusammenarbeiten.
Nee, nicht wirklich, sondern ich würde einen Marktplatz machen, wo jeder seine Transportleistung anbieten kann.
Okay.
Und eben praktisch so, wie es im Prinzip bei den neuen Taxizentralen ja üblich ist. Es übernimmt der Taxifahrer, der gerade Zeit hat. Diese Uber und Co. sind ja ähnlich organisiert. Das sind ja eigentlich nur Plattformen. Das heißt, wenn dann dort Anbieter Transportleistung und sei es im Grunde genommen der Pendler, der morgens von der Innenstadt, von zu Hause in die Innenstadt fährt, sagt, ja, ich nehme jemand mit, aber A, möchte ich wissen, wer mit mir mitfährt. Also ich gebe Vorgaben, wen ich mitnehme. Und B, weiß ich, wenn der einsteigt, seine Person, also der ist persönlich bekannt und am Ende wird abgerechnet, wenn er aussteigt. Und somit könnte jeder seine Fähigkeit des Mitfahrens, wenn er im Tandem fährt, kann er auch sagen, ich habe noch einen Platz auf meinem Tandem frei und fahre dann mit dem Fahrrad. Und das wäre meine Vorstellung, dass ich quasi einen Marktplatz von Anbietern mache, wo jeder seine Transportleistung anbieten kann und einen Preis dazu aufruft. Und wenn der andere es annimmt und wenn der Preis nicht passt, dann wird er sich überlegen, ob er es zu teuer angeboten hat oder zur falschen Zeit. Das bereinigt.
Gibt es Städte weltweit, die sowas machen?
Ich kenne sie nicht, aber das heißt ja nicht, dass sich nicht die soziale, also einmal, wir haben heute so gute digitale Infrastruktur plus jetzt auch KI, wo ich einfach sage, jetzt ist eigentlich die Zeit reif, das einfach zu tun.
Und wie bereit ist die Politik deiner Meinung nach für solche neuen und vielleicht auch disruptiven Mobilitätskonzepte?
Ganz schwierig. Ich würde sagen, das ist im Grunde genommen der größte Tanker, den man sich vorstellen kann. Weil es einfach Strukturen gibt, da stecken Verwaltungen dazwischen und Verwaltungen sind keine Gestalter. Die sind einfach qua Definition Verwalter. Und das wäre schon eine sehr fundamentale Veränderung, die eigentlich von einzelnen Politikern im bilateralen Gespräch unterstützt wird, aber sie scheitern halt sehr schnell in den Strukturveränderungen. Das ist einfach, aber nichtsdestotrotz sage ich, das heißt nicht, dass man aufhört. Und deswegen würde ich vorschalten, wenn wir mal eine Preistransparenz hätten, an jeder Leistung ein Preisschild, täte das auch gut und würde nicht immer wieder, wir brauchen mehr Geld, aufrufen. Wir brauchen nicht mehr Geld, wir brauchen einfach mehr Effizienz.
Wo geht am meisten Geld verloren?
In den Endlosschleifen von Diskussionen, von Prozessen, wenn man Verfahren zu Genehmigungen, Schnittstellen, diese ganzen Schnittstellenmanagement, diese Prozesse sind so endlos lange, wo ich sage, wenn wir da nicht dran gehen, einfach nochmal, so blöd sich's anhört, wirklich einen Cut machen und mal gedanklich uns lösen von dem, wie es heute ist und nochmal eine Zielvorgabe macht, dann würde sich vieles verändern lassen und zwar auch mit den bestehenden Strukturen. Weil da gibt es Leute, die da sofort mitmachen würden. Und wenn das Ganze nachher noch zu Steuervergünstigungen führt, respektive Minderausgaben und auch Menschen in der Verwaltung mitmachen können, weil sie plötzlich Perspektiven sehen für sich, dann glaube ich, dieser Ruck muss halt durch die Gesellschaft gehen und deswegen mein Votum für Preise an jede öffentliche Leistung. Dann würde da vieles, jeder Einzelne sagen, ja, Moment, so viel will, würde ich ja nie selber dafür ausgeben, das kann ich doch preiswerte. Ich biete es doch einfach mal an. Und das steht übrigens in der Bundeshaushaltsordnung im Paragraph drin, dass man der es günstiger macht, nehmen sollte. Die Bundeshaushaltsordnung, Paragraph 7.
Ihr sagt ja auch, ihr wollt neue Märkte schaffen. Was ist denn ein Markt, den du vielleicht schon siehst, also wenn du uns da einen kleinen Ausblick geben kannst, der aber noch gar nicht existiert?
Also gerade das, was ich jetzt mit dem Mobilitätsprovider gesagt habe, ist genau so einer, den es nicht gibt und den sehe ich für extrem reizvoll, weil dann können E-Scooter-Anbieter, Transportanbieter und diese Plattform, und diese Struktur zu entwickeln, ist für mich eine Riesenchance. Und damit entkopple ich praktisch die Infrastruktur, die genutzt wird von den Nutzungen. Und stelle es an erster Stelle quasi den Nutzer in den Vordergrund, weil der entscheidet ja, ob er von A nach B möchte. Und diesen Freiraum möchte ich schaffen. Also das wäre eines der Kernthemen, Anliegen und wo ich auch große Chancen sehe, dass man es macht und wo ich nicht lockerlassen werde.
Dieses Nicht-Lockerlassen hast du ja auch gemacht, um jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden, bei dem Projekt Pi. Das ist, glaube ich, vor 8 Jahren in euren Köpfen ist das angereift und das ist jetzt tatsächlich in der Realisierung. Von dem her besteht Hoffnung für dein Mobilitätsprovider-Konzept, das dann in 8 Jahren, das es vielleicht in Deutschland gibt. Für das Projekt Pi habt ihr auch eine Pi-Konzept GmbH gegründet und ihr habt euch fokussiert auf die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Schaffung von Wohn- und Arbeitsräumen im urbanen Raum. Insbesondere durch die Überbauung bestehender Infrastrukturen wie Schnellstraßen. Das Projekt Pi ist in Düsseldorf. Nimm uns mal ein bisschen mit.
Ja, also ich hatte meine Herkunft erwähnt, deswegen kam ich auf die abwegige Idee, den Luftraum über der Straße zu nutzen. Bin häufiger in New York, dort gibt es die High Line, das ist so ein Strang, der quasi in Teilen der Stadt Fußraum erlaubt, also über der Straße quasi eine unheimlich hohe Atmosphäre geschaffen hat. Und das fand ich irgendwie impulsgebend und dann hatte ich mir das Thema mal näher angeschaut, weil entscheidend, um überhaupt über sowas nachzudenken, ist, wie bekommt man das juristisch? Eigentumsrecht, wie kriegt man Baurecht und wie kriegt man es konstruktiv so gelöst, dass es am Ende bezahlbar bleibt, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt und das fing wirklich in der Garage bei mir zu Hause an, weil ich es nämlich mal konstruktiv für mich mit Holz und Leim und versucht habe, als Modell zu bauen, um es einfach zu verstehen und für mich selber nochmal sichtbarer zu machen.
In welchem Maßstab?
1:87.
Okay, gibt's das Modell noch?
Das gibt's noch. Das steht zwar verstaubt zugegebenermaßen, aber ja, das gibt's noch.
Okay, und welche Erkenntnisse konntest du daraus ziehen? Also jetzt speziell nochmal bezogen auf die Technik. Wie lässt sich sowas technisch umsetzen?
Also von der technischen Seite war es eben letztendlich, wie kriegt man heute im Straßenraum was überbaut. Ich möchte ein Beispiel nennen, die sogenannten Schilderbrücken, wo quasi diese über Kopf, also die auf Autobahnen mit digitalen Anzeigeboards, war eigentlich am Ende des Tages diese Maßnahmen, wie quasi diese Schilderbrücken gebaut sind, sind eigentlich die Blaupause für unser Tragwerk. Warum? Weil da gibt's, und das ist der Vorteil von Deutschland, es gibt für alles Regeln und Regelwerke. Sich an diesem Regelwerk zu orientieren, heißt zu wissen, wann darf ich, wie darf ich in den Verkehr eingreifen, um so eine Schilderbrücke aufzubauen. Weil wenn ich anfange, hier eine eigene Regelwerk zu entwickeln, dann bin ich in 20 Jahren noch nicht am Ziel. Und das war auch immer meine Maxime zu sagen, wir müssen überall mit bestehenden Regelwerken arbeiten und nicht meinen, denn das Land, das alles neu zu entwickeln und zu erschaffen.
Gab es Hürden, Kritik,
ja,
die dich vom,
ja,
Weg abgebracht hätten, fast?
Nein. Ja, doch, im Grunde genommen, es kommt natürlich ganz schnell, stellt man fest, dass man viel Know-how-Transfer stattfinden lassen muss und zulassen muss. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass mit konventionellen Bausystemen das nicht zum Ziel führt. Weil wir haben, wenn man jetzt mal normalerweise was überbaut, über der Straße, Kosten von ungefähr 5.000 Euro pro Quadratmeter Mietfläche, nur für das Schaffung einer Überbauung der Straße. Deswegen war alles dran gelegt, wir müssen unter 1.000 Euro pro Quadratmeter auf die Mietfläche gerechnet konstruktiv kommen. Und dann habe ich gemerkt, mit konventionellen Herangehensweisen funktioniert das nicht. Und dann war es im Prinzip wirklich mit Schiffsbauern, mit Autobauern, mit Stahlverarbeitenden zu sehen, was habt ihr denn in euren Forschungslaboren, wo ich mal sehen kann, Carbon, andere Baumaterialien, Steifigkeit und solche Themen mehr waren dann zentrales Bestreben, um wirklich weg von dem bestehenden Regelwerk und den Baumaßnahmen. Dann bin ich bei Stahlbeton und habe unheimliche Massen, habe unheimliche Gewichte und das sind alles Probleme, die wir beseitigen mussten. Und da kam schon manchmal die Frage, haben wir überhaupt eine Chance, das hinzubekommen?
Ich habe mal einen Vortrag von Thomas Rau gehört, der sich an Achterbahnkonstruktionen inspirieren lassen hat.
Ja, und das ist tatsächlich, und ich muss sagen, es waren eben wirklich diese Exkurse in andere Branchen, um zu verstehen, nur um ein Beispiel zu nennen. Wir haben, wenn heute ein Auto vom Band läuft, egal welcher Hersteller, die reinen Produktionskosten eines Autos vom Beginn der Fertigung bis zum Ende sind 20-25% maximal und dann ist schon teuer. Beim Bau ist genau umgekehrt. dann war 80%. Und das war eigentlich für mich ein weiterer Punkt zu sagen, das muss hochstandardisiert werden. Und hochstandardisiert geht nur, wenn wir ganz viel gleichartige Fläche haben. Und so war eigentlich dann tatsächlich der Business Case als solcher für mich relativ früh klar. Wir müssen einen Prototyp schaffen und der Prototyp muss die Blaupause für viele andere werden. Also das jetzt sehr zur technischen Seite. Die andere Seite, die mir wichtig war, warum wohnen wir immer weiter draußen, pendeln immer mehr, kommt aus der Mobilität, warum wohne ich nicht da, wo ich wohnen möchte? Und bin dort, wo ich eine gute verkehrliche Anbindung habe. Deswegen war halt schon die Idee, ja, über der Straße ist doch viel besser als neben der Straße. Und dann so ist eigentlich dann der Gedanke wirklich vom Nutzer, vom Mieter, von dem, der dort wohnt, gekommen. Weil auch da, wir müssen den Menschen im Mittelpunkt stellen und nicht die Technologie und die Juristerei.
Nathalie hat gerade schon nach Kritik und Hürden gefragt. Wie war das speziell aus gestalterischer oder auch Stadtplanungssicht? Wie ist da die Resonanz? Wird es eher positiv wahrgenommen oder kritisch?
Also wenn ich hier nicht in der Stadt Düsseldorf ein Klima der offensiven Unterstützung erlebt hätte, hätte ich das längst fallen gelassen. Aber da war einfach so viel Support da, da ich gesagt habe, das lohnt sich wirklich in allen Facetten zu durchdenken und das wirklich anzugehen und wirklich jedes Thema, ob Eigentumsschaffung, ob eben auch das Baurechtschaffung, ob eben der technischen Lösungen, diskutieren zu können, ohne gleich, ja, das haben wir noch nie gemacht, zu hören. Und das war hier nie. Und das hat dann eigentlich auch bei anderen Städten Aufmerksamkeit erweckt, weil sie sagen, ja, wenn das jetzt und vor allem seitdem es jetzt im Bebauungsplanverfahren ist, doch funktioniert, dann ist die Neugierde jetzt deutlich größer geworden.
Das ist jetzt im Bebauungsplanverfahren. Ihr habt auch Bürgerbeteiligungsprozesse schon gehabt, richtig?
Ja, also wir haben einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Das heißt, wir, PI, sind der Vorhabensträger und haben letztes Jahr im März eine Informationsveranstaltung gemacht, schon mal einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, noch völlig außerhalb des Verfahrens. Und haben dann im Oktober, November 24 war der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan dann von der Stadt, hatten zwischenzeitlich die vorgezogene Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und haben da wirklich nochmal viele gute Anregungen mitgenommen. Muss ich sagen, da kamen jetzt von den 50 Stellungnahmen für uns jetzt durchaus nochmal gute Anregungen, die wir jetzt in die überarbeitete Planung mit aufnehmen werden, um dann jetzt so schnell als möglich in die sogenannte Offenlage zu kommen, dann mit dem finalen Plan. Und wenn es nach meiner Ungeduld gehen wird, das am liebsten noch nach der Sommerpause, realistischerweise gegen Ende des Jahres.
Fertig.
Ja, das wäre eigentlich gebaut. Genau so mein. Ja.
Nee, was wäre denn so realistisch?
Also jetzt einmal formal, wir brauchen ja eine Rechtssicherheit. Nächstes Jahr den Satzungsbeschluss und auch eine Baugenehmigung zu bekommen, weil das läuft in so einem Verfahren parallel, weil wir ja ganz spezifisch unser Vorhaben, sodass wir wirklich das Baurecht im nächsten Jahr haben.
Warum heißt das eigentlich Pi?
Ach, das ist so eine lange Geschichte. Es war die Quadratur des Kreises. Es war irgendwie tatsächlich mal, wir verzweifelten bei der Namensfindung und haben dann nur gesagt, wir wollen eigentlich eine Einfachheit und das Pi-Logo, wenn man sich das mal anschaut, hat das so eine Art Brücke als Symbolik. Und dann die Quadratur des Kreises und diese endlose Zahl, die immer wieder, das waren irgendwie so, hat eine gewisse Symbolwirkung gehabt, wo dann irgendwie jeder gesagt hat, ja, warum nicht? Und P-World und P-Konzept und war dann, so hat sich's einfach dann ergeben, weil wir gesagt haben, es muss was Einfaches sein. Es ist nicht selbsterklärend und das ist schon wieder ein anderer Punkt, aber so entstand halt jetzt mal dieser Name.
Aber es steht nicht für die Unendlichkeit der Diskussionen, die das Projekt mit sich bringt und dann nie fertig wird.
Nein, die Unendlichkeit der Möglichkeiten.
Ja, genau.
Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du gerade schon angesprochen hast. Das Interesse auch von anderen Orten. Und du hast auch vorhin schon angesprochen, hohe Standardisierung. Das heißt, es geht schon darum, das Konzept auch auf andere Städte übertragen zu können. Also eine Art Baukastensystem.
Exakt. Also es ist ganz wichtig, es geht hier nicht darum, nur ein Projekt zu realisieren, auch keine Immobilienentwicklung, sondern eine Produktschaffung. Wir wollen es ganz ein Ökosystem und das Ökosystem fängt praktisch am Anfang bei der Planung an, komme ich gerne nachher noch dazu, geht weiter über die Produktion und Fertigung des Baukastensystems, Transport, Montage, Bau und Betrieb. Also wir wollen das ganze Ökosystem in unserer Hand halten, weil das essentiell ist und das eben zu vervielfältigen. Und dann, und das ist ein weiterer Aspekt, auch da mal einen kurzen Exkurs, in der Bauindustrie hat es in den letzten 30 Jahren null Produktivitätszuwachs gegeben. Wir haben nur Kostensteigerung, ob Grundstück, ob Baukosten. Und man ergibt sich so dem Schicksal. Jedes Immobilie ist eine Individualimmobilie, ist dann die Berechtfertigung. Und mein Anspruch ist, dass wir so hoch standardisieren hinter den Fassaden im Inneren, dass wir am Ende die Baukosten so dramatisch senken können, dass es eben wirklich den bezahlbaren Wohnraum gibt.
Das widerspricht natürlich diesem klassischen Architektendenken, dass wir individualisieren. Aber da sind wir ja auch schon weiter.
Ja, individualisieren hat für mich an zwei Stellen Legitimation. Dort, wo ich wohne, möchte ich eine Haptik, eine Optik, ein Wohlfühlgefühl haben, was hinter der Wand ist. Wen interessiert es letztendlich? Und das Gleiche ist von außen. Die Hülle muss auch ästhetisch, anspruchsvoll, funktional, angemessen, wie auch immer sein. An den beiden Schnittstellen muss die Gestaltung individuell sein können. Alles, was dazwischen ist, ist aus meiner Sicht maximal zu standardisieren.
Wie dürfen wir uns das in der Praxis vorstellen? Also dieses ganze Ökosystem in einer Hand zu halten, stelle ich mir wahnsinnig herausfordernd vor. Sucht ihr dann oder habt ihr vielleicht sogar schon feste Partner eben aus der Architektur, aus der Realisierung später? Wie geht ihr da vor?
Wir gehen im Augenblick mehrgleisig vor. Der eine Weg ist jetzt Baurecht, Eigentumsrecht und Verfahrensrecht an der Münchner Straße, den Prototyp an Start zu bekommen. Da werden wir furchtbar viele Fehler machen und wird alles teurer werden, wie geplant. Mhm. Und jeder wird sagen, seht, wir haben ja gleich gesagt, das ist teurer. Deswegen der eine Strang. Der andere ist, wir haben jetzt wirklich mit vielen Systempartnern. Was sind Systempartner? Das sind eben Unternehmen aus dem Automobilbau, aus dem Schiffsbau, aus auch Zulieferbetrieben. So viel Input. Und das fängt im Prinzip wirklich bei den Tragwerkssystemen an, wo man merkt, wenn ich Karosserie nur mal sieht, früher ist ein Auto auch auf eine Plattform gestellt worden und im Grunde genommen extrem schwer. Wir können aber auch Käfige machen, wo dann im Grunde genommen eine eigene Steifigkeit entsteht. Das heißt, wir suchen Systempartner in allen Prozessabschnitten. Und das fängt an praktisch tatsächlich bei den Materialien, bei den Innenausbauen, wo ich hoch skalieren kann, wo dann auch der Lieferant und Partner Innovationen einbringen kann. Warum dann nicht wirklich standardisierte Prozesse, ob jetzt in der Innenausbau, jetzt es gibt Innenraum, wir haben eben da wirklich ganz spannende Lösungen in der Zwischenzeit gesehen, wie im Prinzip Innenverkleidungen aussehen können, die standardisiert industriell gefertigt und damit eben weit preiswerter, aber von der Haptik, Optik den Wünschen des Einzelnen entsprechen.
Okay, in welchen Materialien denkt ihr?
Also wir sind da noch nicht festgelegt, aber ich sag mal, am Ende des Tages, wenn man sich als Oberfläche im Wohnraum sagt, der eine möchte Stoff, der andere möchte Tapete oder irgend von der Materialität, muss diese Grundstoff genau diese Flexibilität haben. Und wir haben ganz interessante Erkenntnisse gerade im Automobil, im Sitzbezugherstellerbereich, die genau alles das könnten. Es gibt dann auch noch Folienhersteller, die das auch können. Insofern sind wir da gerade noch wirklich im Auswahlprozess, dass wir sagen, wir wollen den Wünschen des Mieters so entsprechen können, dass er diese Qualität hat. Das geht über die ganze technische Gebäudeausstattung weiter, um damit letzten Endes eine hohe Wohnqualität sicherzustellen, Fenster, Einbauten, Armaturen in allen Bereichen und eben hohen Skalierungseffekt zu erreichen. Das heißt, Verzicht auf gewisse Individualität, aber eben dort auf Individualität verzichten, wo es eh keiner sieht.
Ist P-Konzept ein Projektentwickler im klassischen Sinne?
Nein. Nee, ne? Nein. Das habe ich auch nie gesagt. Da gibt es so viele gute Projektentwickler. Ich möchte ein Produkt entwickeln. Ich möchte eine Technologie und Produkt schaffen, das wirklich das ganze Ökosystem von der Wohnraumplanung, Bau, Fertigung, Transport, Montage und in einem sieht. Und damit sind wir raus aus der klassischen Projektentwicklung, Forward Deals, hin zu einer Unternehmensentwicklung, Produkt, das eben Produkte launcht und die dann für seriell produziert.
Welche Städte haben schon angefragt?
Wir haben im Augenblick Anfragen bekommen. Wir haben mit Köln gesprochen, wir haben mit Hamburg gesprochen, wir haben mit Stuttgart gesprochen. Wir haben ganz verrückte Anfragen bekommen. Um da mal eins zu sagen, plötzlich rief mich ein Standortkommandant einer Kasse eines Standorts in der Schweiz an, aus Luzern.
Ja.
Der sagt, wir haben zwei Kasernenstandorte links und rechts der Straße. Wir würden gerne die verbinden und könnten uns vorstellen, könnten wir uns an uns gerichtet vorstellen, dass wir das machen. Klar. Also insofern, da kamen jetzt schon so ein paar ganz interessante Anfragen, wo wir sagen, ja, wir müssen genau wissen, wo wir es können. Hm. Da sind wir gefordert. Und dann ein Mapping hinzubekommen, das im Abgleich mit den Städten dann relativ schnell identifizieren lässt, wo man es macht.
Je einfacher die Eigentumsverhältnisse, desto einfacher wahrscheinlich, ne?
Das Thema ist Gott sei Dank relativ einfach in Deutschland, weil wir haben gar nicht so viele Baulastträger, denen Straßen gehören. Das sind entweder die Kommune, Landkreis, Land oder Bund. Also deswegen, dann ist da an der Stelle ist die Standardisierung und die Voraussetzung sehr einfach.
Wo siehst du Pi in 10 Jahren?
Ich wünsche es mir, dass wir wirklich eine so serielle Baukastensystem entwickelt haben, dass wir den Wohnraum in einer ganz hohen Geschwindigkeit passgenau sicherstellen können. Wo soll Pi sein in 10 Jahren? Ich würde mir wünschen, dass wir 10 Standorte haben, deutschlandweit. Straßen gibt es weltweit, aber wir müssen zuerst mal hier den Proof of Concept machen. Und wir sehr viel gelernt haben, wie auch Wohnungen im Zuschnitt sein müssen, wenn jeder mal sagt, wie sieht denn Wohnraum der Zukunft von innen gedacht aus? Was wollen denn die Kinder, die heute in die Schule gehen, in 10 Jahren für einen Wohnraum haben? Und das würde mich interessieren, dass wir wirklich unsere Produktion so ausgerichtet haben, dass wir den Anforderungen von demografisch gerechten Wohnraum gerecht werden können.
Wie geht ihr da vor? Also wie machst du Erhebungen, wie junge Leute gerne wohnen wollen?
Also wir haben angefangen, dass wir ein Marktforschungsinstitut beauftragt haben, die mit Interviews das gemacht haben. Wir sind gerade dabei, Gamification. Es gibt im Spielebereich Hersteller und die sagen, ja, dann könnt ihr doch uns mal euer Baukastensystem geben. Dann können wir ja mal durchaus ein Spiel daraus machen. Und das wäre eigentlich auch so mein Gedanke, dass wir wirklich spielerisch mal zeigen, was geht. Und auf der anderen Seite, andere helfen uns zu sagen, wie sie sich's Wohnen vorstellen. Das wäre für mich neben der Befragung, neben den technischen Möglichkeiten, einfach so ein iterativer Prozess, zum optimalen Wohnraum zu kommen, der den Bedürfnissen, der ja sich im Leben wandelt, gerecht wird.
Und ich glaube, in unseren Köpfen ist oft noch so ein Bild von Wohnen drin, was veraltet ist. Oder ich habe auch nie so richtig drüber nachgedacht. Für mich war irgendwie klar, meine Eltern waren im Einfamilienhaus, dann werde ich auch irgendwann mal später da wohnen. Aber mir zu überlegen, ist es das wirklich, was ich möchte?
Eben. Und mir schwebt da durchaus vor, wenn man deswegen auch so eine P-Community, wenn wir wissen, da will jemand wechseln, der sagt, ich bin jetzt beruflich in der Stadt und muss in die andere Stadt, dass er weiß, ja, da finde ich was und mein Bedarf hat sich gewandelt und wie auch immer. Aber ich bleibe dem gleichen System, wo ich weiß, in dem Quartier kann ich ein Gästezimmer zubuchen, in dem Quartier kann ich einen Lagerraum zubuchen, habe ich ein Büro, das ich zubuchen kann, eine Mobilität, die ich zubuchen kann und ich gehe in die Wohnung rein und die Wohnung hat mein Profil, weiß genau, welche Temperatur ich möchte, welche Smart Devices ich möchte und das wäre schon meine Erwartung, dass das einfach möglich ist, dass ich die Beweglichkeit habe als Mensch zu sagen, in dieser P-World finde ich immer genau den Raum, den ich heute brauche und wenn ich 70 bin, habe ich eine andere Erwartung, als wenn ich 17 bin und dem finde ich, sollte man gerecht werden können.
Frank, wir kommen auch schon langsam zum Abschluss unseres Gesprächs, aber ja, wir können nicht ganz sagen, du hast einen Wunsch frei, aber ich sag mal, wenn du einen Wunsch frei hättest, Gibt es ein vielleicht auch unrealistisches Projekt oder einen bestimmten Ort, wo du dir ein Projekt wünschen würdest? Wie wird das aussehen?
Was ich unbedingt möchte, ist, dass wir gesellschaftlich mehr zusammenrücken. Ich habe die Brücke noch nicht gefunden genauer, aber dass wir wirklich dieses Miteinander in eine andere Qualität bringen und dieses Aufmerksamkeit und eine gewisse Rücksicht und Verständnis entwickeln für die anderen Menschen und einfach wieder mehr zuhören. Und das wäre eigentlich so mein Wunsch, dass wir das ein Stück der Gesellschaft wieder vermitteln, dass ich Teil des Ganzen bin und nicht nur die Hand aufhalte, sondern so eine Mitmachgesellschaft, die einfach viel mehr, ja, Rücksichtnahme walten lässt. Das wäre so ein Wunsch, den ich hätte, dass wir einfach merken, gemeinsam sind wir einfach viel stärker und da müssen wir auch mal Konflikte aushalten. Das gehört dazu, das weiß jeder. Aber das lässt uns gemeinsam als Gesellschaft reifen.
Eine letzte persönliche Frage. Wie wohnst du, beziehungsweise könntest du dir vorstellen, über der Schnellstraße zu wohnen?
Ja, klar. Ich würde auch sofort, wenn wir das erste haben, habe ich auch schon gesagt, ich möchte in der ersten unserer Wohnung wohnen.
Wohnen,
ja.
Ne?
Weil nur dann kann ich das authentisch beurteilen und dann kann ich auch aus den Erkenntnissen, die ich da ziehe, das machen. Und da klammere ich nicht an dem, wo ich heute wohne, sondern da würde ich sagen, das muss so sein.
Das klingt super. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank für die Einblicke und dass du hier bei uns warst.
Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben ja so viele tolle Leute im Podcast, wollte ich nochmal abschließend sagen, die alle diese intrinsische Motivation haben, dass wir das gemeinsam schaffen und dieses mehr Verständnis für Miteinander. Ich blicke da eigentlich nach jeder Aufnahme wieder sehr positiv in die Zukunft. Dem her, vielen, vielen Dank, dass du auch ein Teil davon bist.
Vielen herzlichen Dank, Nathalie, dass ich hier sein konnte. Es hat mir richtig Spaß gemacht.
Prima.
Alles Gute.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jürgen.